Macht ist wie Droge. Also linientreue Journalisten, mit denen man dann natürlich lügen und die Menschen manipulieren kann. Dass man die Bevölkerung belügt, um ein politisches Ziel zu erreichen. Die anderen machen's, aber er hat's gesagt. Genau das ist das Projekt Orban. Dann kommt er natürlich auf die Gegenleistung. Was will die? Die Frau will ja was dafür. Sie soll ein Bauunternehmen aufmachen und wir machen die Strabag kaputt. Den Haslinger, oder? Wie heißt er? Und der wird dann kaputt gemacht. Sie kriegt dann aber alle Aufträge, die der bekommt, allerdings zu einem Überpreis. Und der muss garantiert werden. Der Überpreis ist natürlich Korruption. Ja, das ist ein Preis über den normalen Ausschreibungspreisen und der wird eingestrichen. Dann kam er auch noch auf Putin natürlich zu sprechen. Die Russen, das seien ja also die Guten. Ja. Und da hat er prima Kontakte und die Chinesen, das seien also die Hunde, die dicke Kohle haben. Dann geht's um das weiße Gold. Das weiße Gold ist Wasser. Österreich hat sehr viel Wasser, gutes Wasser. Und das ist in Zukunft knapp. Und da haben sie in einer Kampagne 2013 in Wien die SPÖ angegriffen. Der rote Privatisierungswahn, die würden also das Wiener Wasser verkaufen. Und jetzt bietet er dieses Wiener Wasser, nicht überhaupt das österreichische Wasser, als Handelsgut an in dieser Geschichte. Und am Ende kommt dann auch noch die parteilichen Spendengeschichte ins Spiel. Es gibt also Vereine, das hat sich mittlerweile herausgestellt. Austria in Motion heißt einer davon auch noch, also Austria in Bewegung. Dort soll Geld hingespendet werden und wird auch schon Geld hingespendet. Das ist also jetzt rausgekommen. Es gibt also Unternehmer, die von diesem Verein bzw. dessen Anwälten angesprochen wurden. Sie müssen praktisch spenden, wenn sie Aufträge haben wollen. Korruption, das ist das Ende von dem ganzen Lied. Am Ende denkt er, naja, das ist vielleicht eine Falle gewesen, aber ne, die Gier ist so groß, dass er seinen Yoshi, das ist der Rudenus, beauftragt zu sagen, ja, ja, 100%, wir machen das. We make party now. Das ist dann der Schluss, dann gehen sie ab ins Disco-Leben von Ibiza. Also, Strache ist ein Prototyp dieser ganzen Art, Politik und Machtpolitik zu machen, die davon lebt, dass man sich den Raum des Lebens anzueignen, und zwar den der Bürger. Die Bürger zu enteignen und Stück für Stück dieses zu übereignen. Und die Strategie, die dahinter steckt, ist faktisch die des Raumes. Die Leute denken ständig in Räumen, die man erobern muss, in Bereiche, die man sich eingemeindet und über die man dann selber verfügt. Das ist quasi das Ziel ihrer Art von Politik. Geopolitik, Raumpolitik. Warum die das tun oder was verstehen Sie da nicht? Warum der Meuthen sagt, das ist ein singuläres Ereignis? Ja. Weil sie den Siegfried-Punkt, der sich darin zeigt, den wollen sie verschleiern. Es geht darum, zu zeigen für die rechten Parteien jetzt, dass das ein besoffener Machtmensch war, der ein singuläres Phänomen ist. Wenn die zugeben würden, dass das eine Struktur ist, die ihrem Denken zugrunde liegt, dann wären die fertig. Das dürfen die nicht sagen. Die leben von der wahren Lüge. Das ist das Muster. Die wahre Lüge ist, sie lügen die Bevölkerung ständig an, dass sie ihre Interessen vertreten. Dieses hybride Machtsubjekt muss das tun. Ich vertrete deine Interessen, sonst gibst du mir deine Macht nicht ab. Das ist ja der Punkt. Und was wir verstehen müssen, also was wir verstehen sollten, ist, dass der Bürger, wenn er seine Macht abgibt, eine nihilistische Aktion betreibt, dass er in der Nichtung seiner Macht, im Geben seiner Macht an diese Machtsubjekte, sich selber aufgibt, zu sich selber sagt, du bist nichts wert. Und die ganze Aktion von Putin bis Trump, all dieser Leute ist, dass sie sagen, ich kann mit der Macht, die du mir gibst, in deinem Namen viel mehr anfangen als du. Was auch stimmt. Der beraubt sie. Aber der Bürger, wenn er diese Macht abgibt, ist er selbst ein Nihilist. Wenn Sie den Film gesehen haben, Das Leben der Anderen, toller Film, wie die praktisch von dem Schriftsteller die ganze Wohnung verwanzt haben. Die haben alles gewusst. Nur eben ein Stasi-Mann, der oben drüber sitzt und das eben abhört, wirklich gezeigt, dass da einer in dem System Sand ist. Er spielt nicht mit. Und dadurch wissen die nicht, wo die Schreibmaschine versteckt wird, auf der der Bericht geschrieben wurde an den Spiegel, wie es in der DDR zugeht. Und so ist immer wieder einer Sand im Getriebe, aber die Systeme der Geheimdienste, seit es Geheimdienste gibt, und die gibt es, seit es Tyrannen gibt, Macht gibt. Ja, und natürlich muss auch die Demokratie Geheimdienste haben. Kommen wir zurück zu dem Machtsubjekt, zu dem hybriden Machtsubjekt. Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, dass der Bürger seine Macht aufgibt, weil er dafür etwas bekommt. Was bekommt er? Die Sorglosigkeit. Er muss sich über seine Zukunft keine Gedanken mehr machen. Er ist verantwortungslos. Er gibt seinen Eigensinn ab und bekommt für seinen abgegebenen Eigensinn die Verwaltung seiner Interessen. Aber wenn du keine Kontrolle mehr über deine Interessen hast, sind sie weg. Und dann findet sich ein Machtsubjekt, der sich diese Interessen aneignet. Also das ist mir wichtig zu verstehen, dass die Bürger in dem Augenblick, in dem sie sagen, ich kann doch sowieso nichts machen, mit dem Nichts ihre Verantwortung abgeben. Und nochmal die wunderbare platonische Übereignung der Verantwortung durch den Absolutheitswahn, weil es nur dann eine gelingende Handlung gibt, wenn alles absolut gelingt und ich nichts Absolutes erreichen kann, gebe ich meine Verantwortung ab. Das ist die größte Falle, die der Platon aufgestellt hat. Das ist die kosmologisch-idealistische Falle. Nur Gott, der Pharao oder eben der Tyrann kann diese Handlungen, die hundertprozentig sind, umsetzen. Und nicht mal der kann es. Nur Gott kann es. Und Gott ist eine Konstruktion. Den kennt auch keiner. Also sprechen wir jetzt über die Machtsubjekte, denen die Bürger ihre Macht abgeben. Und die machtlosen Bürger sagen dann, man konnte ja nichts machen. Und immer wieder taucht das Nicht auf. Nichts machen. Wir müssen auf das Nichts achten. In dem Augenblick, wo du sagst, ich kann nichts machen, bin ich derjenige, der die Tür zum Nihilismus bei mir selber aufmacht. Die Bürger sind beteiligt an der Entmachtung ihrer selbst. Wir haben also das Alexander-Problem. Dort bin ich zum ersten Mal auf dieses hybride Machtsystem getroffen, wo also die Demokratie enteignet wurde. Das ist ja in Griechenland passiert. Und zwar in zwei Schritten. Zuerst war da der Alkibiades und dann Alexander der Große. Alkibiades war zu allem Unglück auch noch ein Schüler von Sokrates. Aber immer wenn er ihn anschaut, sagt er sich, eigentlich wäre ich froh, wenn er tot wäre. Weil wenn ich ihn anschaue, dann sehe ich meine Verfehlungen. Dann habe ich ein schlechtes Gewissen. Und sein Gewissen oder sein Denken geht dahin, die Macht zu erobern. Er bietet den Athenern an, einen größenwahnsinnigen Plan durchzuführen. Der größenwahnsinnige Plan ist immer geopolitisch. Wenn Sie das Wort Geopolitik heute hören, sollten Sie zuerst an Alkibiades und dann an Alexander den Großen denken und dann erst an Churchill oder Trump oder Hitler oder Stalin, Geopolitiker. Die wollen die Erde erobern oder die Erde beherrschen oder die Erde mit Wirtschaftsgütern beherrschen, so wie die Chinesen heute. Also wir haben es dort mit einer Ausdehnung des Landes oder die Übernahme des Landes über die Stadt zu tun. Das ist das Phänomen, was wir jetzt heute auch weltweit erleben, dass die konservativen bis tyrannischen rechten Nationalisten das Land gegen die Stadt mobilisieren. Damals war es das Land feudal und die Stadt war, die Polis war demokratisch. Wir sehen heute, dass es einen kulturellen Gegensatz zwischen Land und Stadt gibt. So ist es heute, dass wir einen Gegensatz zwischen den Metropolen und dem Land haben. Die Metropolen, das habe ich ja auch schon öfters gesagt, in Griechenland ging das so los, dass man die Akropolis hatte, wo obendrauf die Herrscher saßen, und das ist die Oberstadt gewesen, Überstadt, und die Unterstadt hieß Metropolis, Mutterstadt, wo das Mutterland eigentlich zu Hause ist, wie wir heute eigentlich sagen müssten, Vaterland und Mutterland. Europa ist das Mutterland und die Herren der Vaterländer sind diejenigen, die herrschen wollen. Und wir müssen in diesem Fall bei den nächsten Wahlen das Mutterland Europa vor den Vaterländern retten. Also diesen Gegensatz von Herrschaft oben und Mutterland der Demokraten unten haben wir in Athen zum ersten Mal so gehabt, als Akropolis, als oben die Polis und Metropolis die Mutterstadt. Die Mutterstadt musste sich natürlich auch schützen, da hat man dann eine eigene Verfassung gemacht. Hier geht es aber jetzt um die Eroberung des Landes. Alcibiades ist also derjenige, der vor der Zeit ist, kann man so sagen, weil er etwas tut, was Alexander später gemacht hat. Er versucht, Syrakus zu erobern, um Sparta zu besiegen. Syrakus ist auf Sizilien. Damals war das eine der mächtigsten Städte nach Athen, wahrscheinlich die größte und reichste Stadt. Und Sparta war der Gegner, der Landgegner Athens auf dem Peloponnes. Und die Spartaner zu Felde waren nicht zu besiegen, weil das trainierte Einzelkämpfer war. Ganze Leben lang nichts anderes gemacht, wie im Felde zu stehen und Raub und Mord zu betreiben. Da hat der Alcibiades den Plan gehabt, wir schneiden die von der Lebensmittelzufuhr ab. Wir fahren nach Sizilien, dort kommt der meiste Weiz so weiter her. Und wenn wir den haben, haben wir die abgeschnitten. Und dann ist er losgefahren mit einer Flotte, das war 411. Dann kam aber raus, dass er vorher einen Frevel begangen hat. Das ist diese Demon-Geschichte, das sind also Stelen umgestürzt worden, Phallus-Symbole in Athen. Und das war die Truppe von ihm. Die hat in der Nacht, haben die zu viel Alkohol zu sich genommen und waren besoffen und haben dann diesen Frevel begangen. Es erinnert auch an unsere Geschichte mit dem Strache. Allerdings gab es damals kein Red Bull Wodka, sondern die haben also Wein und manchmal unverdünnten Wein. Und diesen Frevel wurde dann ein Schnellruder hinterhergeschickt, hinter der Flotte. Die Flotte, 100 Schiffe, ist eingeholt worden. Und dann wurde gesagt, der Alcibiades muss vor das Gericht nach Athen wegen der Religionsfrevel kommen. Und dann hat er die Seiten gewechselt und ist nach Sparta übergegangen und hat die beraten. Und das war der Anfang des Untergangs im Peloponnesischen Krieg. Seite gewechselt. Hat er immer wieder gemacht. Ja, der Strache arbeitet schon an seiner Rekonvaleszenz, an seiner politischen. Aber irgendwo wird er aufgefangen, diese ganzen Leute. Schauen Sie jetzt den Farage an. Der taucht mit Millionen. Der kann die Taschen voll von Geld, um diesen Brexit durchzusetzen, weil die oligarchische Finanzindustrie England zu einer New Jersey-Insel machen will. Ja, die wollen dort Finanzverwaltung machen und davon leben. Und da brauchen sie die Abspaltung des Finanzplatzes London vom Kontinent. Aber Farage ist also derjenige Stehaufmann, der im Augenblick bei 30-40% steht. Und der hat unerschöpfliche Geldquellen offensichtlich im Moment. Alexander der Große ist einer, der nachher kam. Also was man von Alcibiades sagen kann, dass der vor der Zeit mit seinen Machtplänen war, ist Alexander der Große in der Zeit und doch nach der Zeit. Warum? Weil er Athen und die andere Polis zerstört, aber trotzdem braucht. Damals konnte man nur mit Hilfe der Stadt als Verwaltungszentrum die Welt erobern. Der Alexander der Große wird immer dargestellt als einer, der mindestens 1000 Städte gegründet hat. Und er hat eine Struktur genutzt, die in der Stadt aufgebaut worden ist. Und diese Stadt hat er für die Raumeroberung genutzt. Also die Raumeroberung geopolitisch bis nach Asien hin. Der Flächenstaat, der imperiale Flächenstaat, wie er dann die ganze Feudalzeit bis heute existiert, ist durch Alexander den Großen geschaffen worden. Dass der Alexander der Große das war, dass auch der Alexander Roman oder die Alexander Romane, die dann geschrieben worden sind, das ganze Mittelalter beeinflusst haben. Das waren Ausbildungsbücher für die adelige Elite. Fürstenspiegel hieß das zum Teil. Was aber können wir jetzt an diesem hybriden, egoistischen Subjekt lernen? Es folgt einer neuen Idee. Die neue Idee ist platonisch. Zunächst ist es der Ausbruch aus der Höhle, in das Leben hinaus, die Erzeugung von geistigen Produkten und Plänen, die in die Zeit vorausgreifen. Das zweite ist, da kommt jetzt alles Aristoteles ins Spiel. Der Aristoteles spricht von der Tüchtigkeit der Seele, von der Phronesis. Und er sagt, der Mensch ist in der Lage, in sich selber eine Substanz zu tragen, die ein Ziel hat. Und wenn er dieses Ziel verwirklicht, dann zeigt er in der Verwirklichung, dass er göttlich ist. Also die aristotelische Idee, dass wir ein Telos in uns haben, eine innere Selbstgestaltung, die ist bei ihm durch die Natur fixiert. Das heißt, er sagt, Aristoteles, der Mensch hat zwei Naturen. Eine, die ihm von der Natur gegeben ist, und eine andere, die durch die Götter reinkommt. Aber an diese göttliche Idee glaubt der Aristoteles selber nicht so recht. Trotzdem spricht er von einem unbewegten Beweger. Er sagt, dass in der Natur des Menschen, aber auch in der Natur der Tiere, etwas drinnen steckt, was fortlaufend immer wieder dasselbe hervorbringt. Also die Menschen zeugen die Menschen, Pferde zeugen Pferde, und in der Natur ist alles auch so geregelt, dass jedes Wesen in sich selbst eingeschlossen ist, in seiner Fortpflanzung nur sich selber fortpflanzen kann und dort praktisch über die Zeit hinaus eine Stabilität existiert. Eine faszinierende Idee, die bis ins 19. Jahrhundert dann bei uns einflussreich war und die Triebtheorie mitbestimmt hat. Also das geht bis zu Freud, aber vor allem eben auch bis Nietzsche. Der machtpolitische Aspekt dieser Sache ist nun, dass er dem Alexander dem Großen beibringt, wenn du in dieser Reihe bist, gibt es einfache Menschen, aber es gibt in dieser Reihe auch Menschen, die besonders sind, die über die anderen hinausstehen, und die bringen nicht nur die Wiedergeburt des Leibes zustande, sondern auch die Wiedergeburt einer göttlichen Inspiration und eines göttlichen Ziels. Und wenn du so göttlich bist, dass du etwas tust, was die anderen nicht können, dann zeichnest du dich durch dieses Können als göttliches Wesen aus. Und derjenige, der diese hybride Subjektivität für sich entwickelt und durchsetzt, zeigt in der Durchsetzung seines Machtwillens, dass ihm die Vorsehung auf die Sprünge hilft. Kommen Sie bei der Idee der Vorsehung auf einen Gedanken? Adolf Hitler, der hat ständig von der Vorsehung gesprochen. Und das heißt nichts anderes, als dass er diesen dionysischen Gedanken, den wir hier sehen, der also über Nietzsche bis natürlich in den Nationalsozialismus gekommen ist, dass er den für sich mobilisiert hat. und dass die Bürger, wenn sie an den Geist als eine Triebstruktur glauben, dann sitzen sie schon in der Falle, weil das ist dann in dir schon da, von irgendetwas in dich hineingegeben, auf das du demokratisch keinen Einfluss hast. Und damit ist der demokratische Einfluss abgeschnitten und der von der sogenannten zweiten göttlichen Natur gegebene Geniewahn, ja, Genialitätswahn, das Genie, was wir in Deutschland so lange angebetet haben, das hat ja dazu geführt, dass Leute wie Wilhelm II. Für genial angesehen wurden und Hitler auch, weil sie etwas getan haben, wozu die anderen sich nie haben aufraffen können. Die waren so verrückt, die Welt beherrschen zu wollen. Und wenn du so verrückt bist, läufst du den anderen den Rang ab, die nicht so verrückt sind und die nicht in der Lage sind, in einer Krisensituation aus dieser Krisensituation mit einem Plan herauszukommen. Und wenn keiner mehr einen vernünftigen Plan hat, ist der Erste derjenige, der sich mit seinem Plan durchsetzt. So 1933. Zu sagen, SA marschiert und wir erobern die Welt und bis das die Welt in Trümmer fällt und dann ist auch egal, das war das Projekt. Und weil die anderen keinen Plan mehr hatten, haben sie den Ersten gewählt. Und das war Hitler in unserer Zeit. Sie haben immer wieder mit Machtsubjekten zu tun, die testen praktisch die Bürger aus. Wie weit kann ich die verführen? Wie weit bin ich in der Lage, sie anzulügen? Das ist das, was sie bei Trump haben. Den Narzissmus, den wir bei Trump erleben, der ist ein Austesten. Wie weit kann ich gehen? Und er lebt davon, dass er weit geht. Und je weiter er praktisch diese Grenze der Machtübernahme in das Denken der Bürger hineinschieben kann, durch Lügen und Täuschungen, Pseudos Aletheia, was der Platon schon sagt, die Herrschaft muss lügen, weil die Menschen belogen werden wollen. Und wenn die tatsächlich belogen werden und dann damit einverstanden sind, sieht dieses hybride Machtsubjekt, dass es Recht hat. Es zieht also seine Bestätigung beständig aus der Art, wie es die anderen hereinlegt. Und dann haben sie verstanden, wie der Trump Politik macht und wie die Herrscher in unserer Zeit Politik machen. Das ist ein ständiges Austesten des, wie weit kann ich die reinlegen? Wie weit glauben die mir meine Lüge? Wie weit wollen die getäuscht werden? Wenn die Demokratie mit Macht nicht umgeht und von der Auseinandersetzung mit der Macht sich scheut, sie und ich, wenn wir uns idealistisch verabschieden und sagen, in der Politik geht's nicht um Macht, um was geht's denn bitte schön dann? Gerechtigkeit. Nein, Gerechtigkeit kriegt man nur durch die Auseinandersetzung um Macht. Das ist ein Problem mit der Ungerechtigkeit. Macht. Auch in der Demokratie geht es um Macht. Und wenn Sie das ausloten, jetzt Ihre Worte, nicht als eine Auseinandersetzung um Macht verstehen, dann erwarten Sie von der Demokratie, dass Ihnen die Ergebnisse auf dem Silberteller präsentiert werden, so wie Sie sich das wünschen. Die Welt soll so sein, wie ich sie mir wünsche. Die Welt ist so, wie wir sie uns erstreiten und nicht anders. Und dass in der politischen Auseinandersetzung getestet wird, auch in der Demokratie, wie weit kann ich gehen, das halte ich für völlig normal. Aber die Bürger wollen nicht mitmachen und sagen, my home is my castle. Ich will von dieser Welt da draußen nichts wissen. Macht und Politik ist das, was man jetzt für mich und meine egoistischen Interessen macht. Und insofern sind diese Leute egoistisch hybride Subjekte. Die stellen sich in eine Kunstwelt und ziehen sich aus der Realität zurück hinter ihre Thuja-Hecke. Ja, es gibt keine demokratische Zukunft, wenn die Bürger sich nicht in der Auseinandersetzung um die Macht zusammenschließen. Und wenn sie das nicht tun, sind sie machtlos. Also haben wir es mit der Eroberung eines Lebensraumes zu tun. Jetzt ist der vierte Punkt in meinem Konzept. Der vierte Punkt ist, dass die Polis, ja, die hellenistische Polis damals von Alexander dem Großen unterworfen und als Instrument, als Verwaltungszentrum genutzt wurde. Das heißt, die Bürger mussten in dieser Maschinerie, die das Alexanderreich dann war, eine Rolle übernehmen, die ihnen zugewiesen wurde, die sie aber gar nicht selber wählen konnten. Und man hat ihnen die demokratische Selbstverwaltung und die Macht genommen. Das heißt also, dieses Alexander-Problem ist eine Figur, die keine Rekonstruktion von Vergangenheit macht, sondern die sozusagen den zukünftigen Raum als Zeitraum versteht und den unterwerfen will. Und immer schneller zu sein als die anderen ist sozusagen die Aufgabe. Und man muss seine Idee und seine Körperlichkeit, die muss man zeigen, muss sie zu einer mythologischen Gestalt machen, mit der die anderen überwältigt werden. Und dann sind sie von dem raumgreifenden Talent dieses Genius so überrascht, die Bürger, dass sie den Trump anbeten, Alexander, den Großen. Die Bürger in Amerika beten einen Menschen an, der ihnen die Wohnung wegnimmt, weil er es kann, weil er die Macht für sich instrumentalisiert hat. Er kann es. Und die sind so fasziniert von diese Leute, er kann es. Er kann uns berauben, dass die ihm das auch zugestehen. Und dass Leute, die arm, die wohnungslos geworden sind, einen Immobilientychon wählen, wo sie doch eigentlich wissen müssen, dass diese Truppe sie enteignet hat. Bis an diese Stelle geht sozusagen die nihilistische Aufgabe des bürgerlichen Bewusstseins. Wenn ich mich nicht um meine innere Subjektivität kümmere, muss ich sie aufgeben. Das ist der Nihilismus der Bürger. Die sagen nicht zu ihrer Macht. Und wenn sie dann machtlos sind, dann sagen sie auch noch, ja, die anderen sind so mächtig, in der Tat, die anderen schließen sich auch zusammen. Und dieses Phänomen ist das hybride Machtsubjekt. Wenn es sich in diese Stelle bringen kann, beim einfachen Bürger, dass der fasziniert ist von der Tat, von dem Größenwahn, in dem Augenblick hat dieses Subjekt die Macht. Und das haben sie bei Trump, das haben sie bei Orban, das haben sie vor allem eben bei Putin verstanden haben, dass wir alle mit dem hybriden und nihilistischen Problem auch in uns kämpfen, wenn wir uns nicht um die Macht kümmern. Macht ist nicht schlecht. Wer mit der Macht nichts macht, wird übers Ohr gehauen. Und wenn wir das nicht wollen, müssen wir uns auch um Macht bemühen,